Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Hier ist die Sendestelle Berlin im Boxhaus auf Welle 400 Meter. Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungsrundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig.
Mut zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
8. Juni 2013, hier gegenüber vom Haus des Rundfunks und vom Fernsehhochhaus des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Im Rücken den uralten Funkturm vom Messegelände. Begrüße Sie ganz herzlich. Hier ist Berlin. Ja, ein bisschen Applaus. Ich hoffe, man hört's. Radio 1 und das Medienmagazin sind live, direkt vom RBB-Fest, 10 Jahre Rundfunk Berlin-Brandenburg. Anja Kaspari hat ja hier schon ein sehr gutes Warm-up hingelegt, uns heiß gemacht auf eine wirklich interessante Stunde Medienmagazin mit hochkarätigen Gästen der RBB-Spitze. Also wenn Sie hier Fragen haben, direkt in der Masurenallee, gleich kommt die Intendantin Dagmar Reim und stellt sich erstmal unseren Fragen. Unseren Fragen deswegen, weil Steffen Grimberg neben mir ist, jahrelanger Taz-Medienjournalist und jetzt bei ZAP, dem besten Medienmagazin im Fernsehen, finde ich, vom Norddeutschen Rundfunk. Hallo, Steffen.
Grüß dich, Jörg.
Du bist gerade aus Köln gekommen. Stehst noch unter dem Eindruck vom NRW Medienforum, aber eigentlich steppt hier der Bär, oder?
Absolut, gar kein Vergleich. Hier ist die Stimmung besser, das Wetter auch in Köln hat die Sonne so gestochen, hier ist es deutlich angenehmer.
Und damit zur ersten Musikvorführung auf drahtlos telefonischem Wege. Das Radio 1 Medienmagazin live von der Masurenallee, dem Standort des Rundfunks Berlin-Brandenburg in Berlin. Dazu muss man sagen, das war früher natürlich, die Älteren werden sich erinnern, hier der Sender Freies Berlin und davor der Berliner Rundfunk. Das ist eine lange Geschichte, die sich gerade hier in den einigen Metern konzentriert, aber wir feiern heute 10 Jahre RBB. Und Dagmar Reim, sie ist die Intendantin, hier jetzt bei uns am Pult auf der Radio 1 Bühne. Herzlich willkommen, Dagmar Reim. Sie haben ja heute schon viele Stände besucht, aber ich weiß nicht, ob die Frage schon dabei war, warum man am 8. Juni den 1. Mai feiert, nämlich den Gründungstag eigentlich des Rundfunks Berlin-Brandenburg.
Ganz einfach. Wir wollten mit unseren Hörerinnen und Zuschauern feiern und der Winter hat in diesem Jahr erstaunliche 8 Monate gedauert. Das wollten wir niemandem zumuten.
Also es hat nichts mit der Queen zu tun, dass die immer sagt, also wir feiern im Juni den Geburtstag, nichts Royales, also ganz Irdisches und ganz Demokratisches, wenn man so will. Sie haben heute auch gleich etwas Neues eingeweiht, Stichwort Livestream. Warum investiert der Rundfunk Berlin-Brandenburg in Internettechnologie, wo wir doch wissen, dass die Telekom uns das Leben schwer machen wird mit Volumentarifen? Warum bauen Sie nicht lieber noch ein paar DVB-T-Türme auf?
Die Telekom versucht da gerade was, um mehr Geld in ihre Kassen zu spülen. Es gibt, glaube ich, sehr, sehr viele Proteste. Wir warten mal ab, wie das ausgeht. Fest steht aber, immer mehr Menschen wollen selbst entscheiden, wann sie etwas wo und in welcher Situation sehen. Und deswegen müssen wir versuchen, auf möglichst vielen Plattformen präsent zu sein. Und dass man das Programm live überall sehen kann, auf dem Smartphone, auf dem Tablet, das halte ich schon für einen Fortschritt.
Und vor allem, das muss man auch ergänzen, die zum Beispiel im Speckgürtel wohnen, von Berlin an der Grenze zu Brandenburg, haben je nachdem, wie Kabel Deutschland entscheidet, entweder die Abendschau oder Brandenburg aktuell und können nicht mehr souverän entscheiden, welches Programm sie sehen werden. Und da ist das eine gute Alternative. Steffen Grimberg, du kommst gerade aus Köln, da gab es jetzt gerade eine tolle Liebeserklärung.
Absolut. Der neue Intendant hat die Liebe mitgebracht nach Köln und ja, wir sind alle sehr gespannt, was das genau bedeutet.
Und wir hören uns das nochmal an. Im letzten Medienmagazin sagte Tom Buro, den Sie ja alle kennen von den Tagesthemen, der am 16. Juni seine letzten Tagesthemen machen wird, sagte im Medienmagazin Folgendes.
Ich werde alles dazu tun, damit wir einvernehmliche Lösungen finden, egal worum es geht. Und ich kann eins sagen, ich möchte da als Signal geben, auch an den RBB und an die Menschen dort, dass der WDR nicht sein Gewicht in die Waagschale wirft, um irgendwas für sich selbst rauszuholen oder einen besonderen Einfluss zu haben, um seiner selbst willen. Sondern der WDR wird sein Gewicht solidarisch einbringen, damit wir alle besser dastehen.
Gibt es da spezielle Wünsche, Frau Reim? Was könnte der WDR denn für den RBB noch tun? Sie kooperieren ja bereits bei der Radiowelle Funkhaus Europa.
Ja, wir kooperieren auch beim Satiregipfel und selbstverständlich lässt sich eine solche Kooperation auch ausbauen. Wichtig aber für uns war und ist, Der WDR war für uns immer ein sehr bedeutender Partner und wir freuen uns auf Tom Buro.
Eine weitere Diskussion, die wir jetzt haben, ja innerhalb der ARD, ist ein bisschen auch mit was Neuem, nämlich mit dem Rundfunkbeitrag, den es ja seit Anfang des Jahres zu zahlen gilt als Ersatz für die alte Rundfunkgebühr. Da wird Transparenz gefordert. Open ARD ZDF ist so ein Stichwort, eine Website, die Menschen gestartet haben, die genau wissen wollen, wo denn ihr Rundfunkbeitrag bleibt. Mein Intendant zum Beispiel, NDR-Intendant Lutz Marmor, hat schon Interesse signalisiert, da sich drum mitzukümmern, also das durchaus positiv gesehen. Wie ist denn die Stimmung hier im RBB in Sachen mehr Transparenz in der ARD?
Mehr Transparenz ist eine Forderung der Zeit und selbstverständlich sind auch wir für mehr Transparenz. Ich warne nur immer davor zu denken, alles transparent zu machen hieße alles zu wissen. Es gibt einfach Verhandlungen, die sie führen müssen und die sie nicht erfolgreich führen können, wenn sich der Verhandlungspartner nicht auf ihr Stillschweigen verlassen kann. Das ist, glaube ich, in jeder Branche so, auch in den Medien. Aber mehr Transparenz, als wir sie bisher hatten, ist uns möglich und das werden wir machen.
10 Jahre RBB heißt natürlich auch sehen in die Zukunft, wenn man das kann. Sie haben mal gesagt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Da bezogen Sie sich auf Helmut Schmidt. Aber nicht alles, was man früher mal gesagt hat, muss ja immer noch für die heutige Zeit stimmen. Aber haben Sie vielleicht Wünsche für die neue Dekade des Rundfunks Berlin-Brandenburg?
Also den Helmut Schmidt habe ich nur zitiert. Ich finde, dass man ohne Visionen nicht auskommt. Ob man die Visionen nennt oder Innovationen, neue Ideen. Ich wünsche mir für diese neue Dekade vor allem, dass wir noch kreativer werden, dass uns noch mehr einfällt aus dieser Region, für diese Region und weit darüber hinaus. Und ich ermuntere die Kolleginnen und Kollegen, sich was zu trauen. Wir haben so viele treue Zuschauerinnen und Hörer, wir dürfen uns was trauen.
Sie haben sich was ganz Besonderes getraut, das kann man ruhig mal sagen. Normalerweise ist ja eine Intendantin dazu da, ein Rundfunkhaus zu leiten, aber Sie haben jetzt noch ein Buch herausgegeben. Warum kommen Sie auf die Idee, im elektronischen Medium was fürs Papier zu tun?
Das ist ja nicht Papier allein, dieses Buch, sondern wir haben im RBB eine trimediale Aktion im Radio, im Fernsehen, im Netz. Das gefällt mir. Die wichtigsten Kunstwerke in Berlin und Brandenburg. Und da es die natürlich gar nicht geben kann, weil es tausende wichtiger Kunstwerke gibt, durften unsere Hörerinnen, User, Zuschauer uns Kunstwerke nennen, die ihnen besonders wichtig ist. Und da ist ein Buch entstanden, was ideal zu Radio 1 passt, nur für Erwachsene, aber eben auch ein Buch mit etwas, einem besonderen Twist. Das gefällt mir.
Das gefällt mir, der Titel. Und wenn es Ihnen gefällt, dann kaufen Sie es ruhig und lassen sich inspirieren von, ja, wirklich in der Tat sehr vielen Kunsttipps in dieser Region, die Sie sonst vielleicht nur im flüchtigen Ohr oder im flüchtigen Auge haben, wenn Sie traditionell eben elektronische Medien nutzen. Das nennt man dann in der neuen Zeit Crossmedialität. Dagmar Reim, ich wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin bei der Führung dieses Hauses, denn Sie sind ja wiedergewählt worden. Sie haben also Zeit, das Haus in die Zukunft zu führen. Gleich auf der Bühne hier unsere Programmdirektorin, verantwortlich für Hörfunk und Fernsehen, Dr. Claudia Noteller. Aber erstmal wieder die nächste Musikvorführung per drahtloser Telefonie. Das Radio 1 Medienmagazin live von der Berliner Masurenallee, im Rücken immer noch der Funkturm und uns gegenüber natürlich das Haus des Rundfunks und des Fernsehens. Und für beide Häuser ist zuständig Frau Dr. Claudia Noteller. Ich begrüße Sie erstmal ganz herzlich.
Ja, schönen guten Tag.
Wo waren Sie denn heute überall?
Ich glaube überall, fragen Sie mich, wo ich nicht war. Also ich war heute auf der Masurenallee an ungezählten Ständen, habe viele, viele Menschen getroffen, viel mit denen unterhalten über unsere Programme, was ihnen gefällt, was ihnen nicht so gefällt.
Da hake ich doch mal gleich ein. Was gefällt den Leuten, was nicht?
Also grundsätzlich, die Menschen, die hier sind, die mögen schon den RBB, sonst kommt man nicht zum Geburtstagsfest. Also grundsätzlich habe ich den Eindruck, ja, der Sender ist angekommen in der Region und die Leute schätzen uns. Aber dann kommen so konkrete Fragen, warum wird die Sendung im Fernsehen erst dann und dann gesendet? Warum kann die nicht eher laufen? Warum wiederholen sie das nicht anders? Oder auch im Radio fragen, wie ist das mit der Musik? Warum ist da die Musik? Warum höre ich nicht die? Und solche Themen diskutieren wir.
Das deckt sich mit einem Tweet, den ich gerade bekommen habe, gerade ist jetzt übertrieben von einer Stunde, sehe ich. Moorbiene schreibt hier, besteht die Möglichkeit, auch bei Radio 1 gänzlich auf Werbung zu verzichten? Ich glaube, da sprechen viele. Ich sehe ja zumindest einige nicken. Nein, da schüttelt jemand den Kopf. Also Werbung ist dann doch ein kulturelles Phänomen und wahrscheinlich auch gern gehört. Da kann man dann möglicherweise als Programmdirektorin sagen, gut, dann bedienen wir lieber den, der uns das Geld bringt mit dem Geschmack. Aber wie sieht's aus? Könnten wir von heute auf morgen die Werbung streichen? Dann hätten wir auch mehr Zeit im Medienmagazin zum Beispiel.
Hätten wir mehr Zeit im Medienmagazin, aber weniger Geld, das Medienmagazin zu machen. Also ich weiß, dass Werbung gerade im Radio noch mehr diskutiert wird als im Fernsehen. Es scheint im Radio schwerer zu akzeptieren zu sein. Gleichzeitig bringt uns die Werbung aber einen ganzen Batzen, den gesamten RBB, mit dem wir Programm auch finanzieren können. Und so auch Radio 1, eben aber auch die anderen Programme wie das Kulturradio, das übrigens werbefrei ist, oder das Inforadio. Wenn wir keine Werbung hätten, müssten wir den Rundfunkbeitrag deutlich erhöhen, um die Programme so aufrechterhalten zu können. Gleich kommt ja Hagen Brandstätter, der Verwaltungsdirektor, der kann das noch genauer beziffern. Also das geht nicht ganz so einfach.
Steffen, du siehst ja auch RBB, ne? Obwohl du ab und zu mal in Hamburg bist.
Richtig.
Jetzt mit den Streamen geht das überhaupt noch viel, viel besser.
Wunderbar, wunderbar. Die Mediathek war aber auch schon ganz gut. Und Frau Nuttelle, eine Frage, die ich da natürlich habe. Sie waren hier beim RBB ganz vorne mit dabei, eben eine multimediale Programmdirektion. Sie sind zuständig für Fernsehen und Radio. Wie sind da so mit die Erfahrungen? Und ist das ein Trend? Wird das kommen in der ganzen ARD? Müssen sich also auch Sender, die das bis jetzt noch getrennt fahren, irgendwann an solche multimedialen Strukturen gewöhnen?
Also gerade heute Morgen habe ich die Rückmeldung von den Brandenburger Kollegen bekommen, von Brandenburg Aktuell und Antenne Brandenburg, die sagen, Mensch, man merkt das jetzt richtig im Alltag, wie gut das funktioniert, Stichwort Hochwasser. Die tauschen sich aus untereinander. Was ist dort, wie seht ihr das? Weil wir können nicht überall gleichzeitig sein. Und die sagten, das ist jetzt so selbstverständlich. 2002 war das noch überhaupt nicht vertraut. Also es ist einfach zusammengewachsen. Man muss nicht mehr permanent drüber reden. Manchmal gilt es noch, auch das ein oder andere zu verbinden, um besser hinzubekommen. Aber es ist einfach normal, dass Radio und Fernsehen zusammenarbeiten und online natürlich auch. Die anderen Sender gucken sehr neugierig, was machen die denn da eigentlich? Können wir was Ähnliches machen? Können wir was übertragen? Können wir was anders machen, was besser machen? Jeder Sender ist ja auch anders gebaut. Aber die gucken schon, was beim RBB passiert und überlegen, was sie in ihren Häusern machen können.
Passiert ist zum Beispiel ein wirklich tolles Format, nämlich Science Slam. Da haben alle mitgemacht aus allen Gewerken des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Sie kennen inzwischen die Quoten. War das auch von Zuschauerakzeptanz begleitet, dass man sagt, wir sind ermutigt worden, ähnlich Projekte fortzuführen?
Also der letzte Teil der Frage stimmt. Wir sind ermutigt worden, ähnliche Projekte fortzuführen, denn wir haben ganz tolle Resonanz bekommen im Netz, in der Presse, in der Öffentlichkeit, Rückmeldungen. Was die Quote angeht, war es noch nicht ganz so erfreulich. Dann kann man noch dran arbeiten.
Da hat ja der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch Zeit, dank der Rundfunkbeiträge da langen Atem zu zeigen.
Haben wir. Wir werden die Sendung sicher noch mal machen. Wir überlegen gerade, wie wir es nächstes Jahr wahrscheinlich wieder angehen können mit allen Radioprogrammen zusammen mit online. Gucken auch noch mal nach dem Sendeplatz. Aber ich fand das einen tollen Versuch und möchte ihn eben deshalb fortsetzen, gute Themen ins Fernsehen zu bringen, ins Radio zu bringen, online zu vermarkten, auch in einer jungen Szene mit den Themen präsent zu sein, Wissenschaft in der Wissenschaft vernetzt zu sein, also all das zusammenzubringen. Das werden wir weitermachen.
Und seien wir mal ehrlich, die Quote ist doch sowieso völlig überschätzt heutzutage, oder?
Ja, natürlich ist sie überschätzt. Wir haben es ja einigermaßen gut, aber gleichzeitig jeder, der schreibt, der für die Zeitung schreibt, jeder, der ein Buch schreibt, der Gedichte schreibt, jeder, der Radio und Fernsehen macht, will gelesen werden, gehört werden, gesehen werden. Man macht das ja nicht fürs private Kämmerchen, dann würde ich ein Tagebuch schreiben. Also wir wollen schon relevant sein, aber nicht um jeden Preis. Und so können wir uns genau schauen, welche Relevanz und wen erreichen wir mit welcher Sendung.
Leider muss man sagen, leider ist die Akzeptanz RBB natürlich jetzt besonders hoch, was das Hochwasser anbelangt. Der ORB kommt ja da mit einer gewissen Tradition der Oderflutbeobachtungs- und Berichterstattung. Nun als RBB-Gesamtprojekt mussten Sie die erste Bewährungsprobe insofern haben und auch durchleben, weil der Mitteldeutsche Rundfunk richtig abgesoffen ist in Halle und in Magdeburg. Wie sieht's denn aus? Sie mussten in der RBB-Infonacht, in der ARD-Infonacht, RBB-Programm separat machen. Normalerweise wurde das sozusagen wie bei den Popwellen auch zusammengelegt, ging nicht mehr. Wie ist der RBB damit klargekommen?
Wir haben von hier aus die Nachtversorgung für die ganze ARD gemacht. Also wir haben hier bei uns die Infonacht gemacht. Da macht es sich bezahlt, dass die Kollegen sich gut kennen untereinander. Also dass schon im Vorfeld zwischen den Inforadio-Kollegen in Halle und unseren ein Austausch war. A, über das, wie sich das anhört, die Verpackung, aber auch über Inhalte, sodass wir nahtlos einspringen konnten. Das ist so, dass in Halle das Radio-Funkhaus dort, der Keller, die Tiefgarage, komplett voll Wasser gelaufen ist und es deshalb Schwierigkeiten mit dem Senden gab.
Jetzt Mühlberg an der Elbe, große Konzentration, auch in der Prignitz. Die Polderflutungen stehen, glaube ich, kurz bevor, wenn ich die letzten Inforadio-Nachrichten gehört habe. Oder man überlegt, ob man Rathenow damit einbezieht. Das gibt dann nasse Keller. Also das ist eine große Entscheidung und aber auch große Akzeptanz dann für die Berichterstattung. Matthias Platzig hat heute gelobt per Schalte, dass der RBB relativ sachlich berichtet. Also relativ natürlich, weil man auch Emotionen hat als Reporter. Was kommt da noch auf Sie zu?
Wir wissen nicht genau, was auf uns zukommt. Also es gibt ja Zahlen, wann welche Scheitelwelle wo erreicht ist. Wir gehen davon aus, dass es uns sicher die ganze nächste Woche noch beschäftigen wird. Und wir drücken allen, vor allem die dort wohnen, aber auch allen Helfern die Daumen, dass eben kein Deich undicht wird, dass keine Innenstadt geflutet wird, sondern dass wir sozusagen heil dadurch kommen. Wir wissen es noch nicht genau und wir wissen, in Mühlberg wird es weniger. Morgen ist für uns dann vor allem Perleberg, Wittenberge der Schwerpunkt, wo wir sind und vor Ort schauen. Und natürlich auch berichten, um den Leuten zu sagen, da ist es schlimm, da geht ihr jetzt besser nicht hin und auch um Katastrophentourismus zu vermeiden und andererseits aber auch die Leute, die wirklich in Not sind, mit Nachrichten zu versorgen.
Vielen Dank, Frau Dr. Claudia Nothelle. Sie ist Programmdirektorin des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Und bevor wir nach Potsdam schalten und uns die neuesten Wetterinformationen holen, die in diesen Tagen besonders wichtig sind, nicht nur wegen des RBB-Festes hier in Berlin, noch eine kleine Musik.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und Steffen Grimberg vom Norddeutschen Rundfunk, ehemals Taz, jetzt bei ZAPP, dem Medienmagazin. Das Beste, was es im Fernsehen, glaube ich, gibt, kann man so sagen. Es gibt nämlich noch ein weiteres, das werden wir jetzt nicht nennen, damit die Kollegen da nicht traurig sind. Ja, live von der Masurenallee vom RBB-Fest 10 Jahre. Sie haben es in den Verkehrsinformationen gehört. Die Masurenallee ist gesperrt, aber natürlich nicht für Menschen und auch nicht für Fahrräder. Ich habe hier einige gesehen und da fährt auch hier so ein Dingens von Radio 1 rum. Ich habe den Fachbegriff vergessen. Also dieses kleine Gyronautics-Dings, was sogar hochfliegen kann und für uns einige Verkehrsinformationen per visueller Beobachtung einsammeln kann, das können Sie hier mal bewundern. Sieht aus wie eigentlich so ein Motorroller, bloß mit Propeller. Ja, bevor wir den Verwaltungsdirektor des RBB interviewen, wo das ganze Geld geblieben ist, was Sie hier vor der Bühne in der Masurenallee bezahlen, nicht nur Sie, sondern auch ich und er und wir alle, denke ich mal, hören wir noch mal ganz kurz rein in die Musikdarbietung von Radio 1, dem Medienmagazin, auf drahtloser Telefonie zu Ihnen geleitet. So, für die, die gerade wieder mal Radio 1 eingeschaltet haben, weil sie irgendwie von einer anderen Verrichtung kommen, sei gesagt, die Akustik erklärt sich deswegen. Wir sind auf der Radio 1 Bühne in der Masurenallee in Berlin, im Scheitelpunkt zwischen Fernsehhaus und Radiohaus. Ja, so, ich schätze mal so circa 50 Meter an der Spitze dieses gleichschenklichen Dreiecks. Und da steht auch mein Verwaltungsdirektor, kann ich ja so sagen, Sie sind ja mein Verwaltungsdirektor, der Herr über das Geld. Wir haben gerade gehört, das Ding heißt Gyrocopter. Ist der aus Beitragsmitteln bezahlt eigentlich?
Klare Antwort, nein.
Nein, also den haben wir offenbar durch ganz interessante Verträge bekommen. Da sind wir auch schon fast beim Stichwort. Wir haben die Fernseh- und Radiodirektorin, die jetzt Programmdirektorin heißt, gefragt, kann man nicht bei Radio 1 auf die Werbung verzichten? Und dann hat sie doch so ein bisschen auf ihren Geldbeutel gezeigt, also den Beitragsbeutel, der hier irgendwo im Radio- oder Fernsehhaus gebunkert ist. Kann man das nicht machen? Also Werbung nervt doch eigentlich, oder?
Auch darüber möchte ich jetzt nicht sagen. Der eine sagt, das gehört auch mit dazu, die andere nervt es einfach. Aber ganz klarer Fakt ist, dass die Rundfunkbeiträge um 1,42 Euro erhöht werden müssten, wenn die Werbung komplett wegfällt. Und 1,42 Euro sind doch eine Menge Geld, ebenso wie die 17,98. Und ich glaube kaum, dass die Bereitschaft in der Bevölkerung sehr ausgeprägt wäre, um eben diese Kompensation zu leisten.
Also Moorbiene einfach mal dann entweder genau hinhören und herausfiltern, was an Verbraucherinformationen für dich interessant sein könnte, oder ja, wie wir es immer machen mit Werbung. Wir sind ja umstellt von Werbung. Wir nehmen das an Impulsen heraus, was uns gefällt. Und da muss die Werbeindustrie eben zu uns kommen. So ist das Leben nun mal. Schon seit über 100 Jahren Markenbewusstsein. Steffen, du hast jetzt die einmalige Chance, nach den Beitragsmillionen zu fahnden.
Das wollte ich auch tun. Vor allen Dingen wollte ich mal fragen, es hat sich ja sehr viel geändert. Wir haben seit Januar, Herr Brandstätter, den Rundfunkbeitrag. Da hat sich ja vor allen Dingen der RBB was daraus erhofft. Die schwierige Lage im Flächenland Brandenburg, Stichwort demografischer Wandel. Das soll dieses neue System, wo eben nicht mehr nach Empfangsgeräten, sondern nach Wohnungen bezahlt wird, verbessern. Kann man da jetzt 5 Monate in das neue System hinein schon sagen, geht die Rechnung auf?
Also das kann man leider noch nicht sagen. Wie gesagt, 5 Monate ist das neue Finanzierungssystem erst alt. Und ich habe immer gesagt, vor Herbst gibt es keine einigermaßen validen Zahlen. Woran liegt das? Das liegt daran, dass sich viele Menschen bis Ende 2014 rückwirkend befreien lassen können, wenn sie zum Beispiel in einer Wohngemeinschaft wohnen. Und das kann eben dazu führen, dass wir in diesem Jahr mehr Einnahmen haben, im nächsten Jahr aber einiges zurück erstatten müssen. Was ich allerdings sagen kann, wir haben etwas mehr Einnahmen im vergangenen Jahr. Das muss aber auch sein, weil eben bis Ende 2014 Abmeldungen da sein können.
Aber Sie müssen noch monatlich Rechnungen bezahlen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und Sie müssen auch monatlich Geld bekommen. Kann man denn aus diesem Impuls heraus sagen, wir werden ungefähr genauso uns bewegen, wie man vermutet hat von der Politik, die ja gesagt hat, das wird plus minus null mit so ein paar kleinen Abweichungen? Oder gibt es auffällige Impulse nach oben oder nach unten?
Also es gibt keine auffälligen Impulse. Wir haben alle die Diskussion miterlebt, gerade in den ersten Wochen, wo es beispielsweise sehr starken Prozess bei den Kommunen gegeben hat. Aber man muss das wirklich einen gewissen Zeitraum abwarten. Es gibt nach 2 Jahren, hat die Politik gesagt, werden wir das neue Modell evaluieren, wie der Fachbegriff heißt. Und dann kann ich mir auch noch Justierungen vorstellen. Andere Kritikpunkte, auch das will ich offen sagen, ist der Drittelbeitrag für Menschen mit Behinderung. Das wird auch ein Thema sein, das sicherlich, wenn die Zahlen mal auf dem Tisch liegen nach 2 Jahren, wo der Gesetzgeber vielleicht noch justieren wird. Aber auch das ist ein Punkt, wir haben dieses Gesetz nicht selbst gemacht. Wir wenden das Gesetz an, wir haben es anzuwenden.
Dann fragt hier per Twitter Nafetz2, ich hoffe, ihr habt das richtig ausgesprochen. Meine Frage ist, ob das Medienmagazin Ökostrom oder Atomstrom nutzt. Also ich nehme mal an, nicht, dass das Medienmagazin hier anderen Strom bekommt als die Abendschau oder Anja Kaspari eben. Generell gefragt, Herr Brandstätter, was haben wir hier für einen Strom? 230 Volt und ein bisschen Kraftstrom, aber woher kommt's?
Also wir arbeiten dran. Das würde ich sagen, wir werden ab irgendwann in 2014, wenn die alten Verträge auslaufen, werden wir insgesamt im RBB, wir können das nicht nach Sendung differenzieren, würden wir natürlich auch nicht, senden wir 100% Ökostrom und zwar aus Wasserkraft. Das tun wir aus Überzeugung. Wir haben etwas mehr als ganz normalen Mixstrom zu zahlen, aber das tun wir. Und das Thema Energieeffizienz ist bei uns seit mehreren Jahren schon ein sehr starkes Thema. Einer meiner Träume war, dass wir oben auf dem HDR oder auf dem Hochhaus vielleicht mal eine Reihe von Sonnensegel haben. Das haben wir intensiv geprüft, wird nicht möglich sein. Wir arbeiten aber dran, für Radio 1 so eine Art Solartankstelle zu machen. Und das wäre doch ein richtig toller Einstieg auch in die Möglichkeiten, die wir haben.
Die Sonne geht auf, bei Radio 1 zumindest.
Und das hier im Radio, großartig. Herr Brandstätter, die Medienpolitik, das ist ja auch so ein bisschen ein Themenfeld, mit dem Sie sich notgedrungen als Verwaltungsdirektor des RBB rumschlagen müssen. Da ist ja auch einiges in Bewegung, Stichwort Netzneutralität. Der RBB hat jetzt gerade den Livestream gestartet. Haben Sie da Befürchtungen, dass in der Zukunft vielleicht der klassische Rundfunk, Radio und Fernsehen auf dem klassischen Weg immer stärker ins Hintertreffen gerät, weil die Netzpolitik sozusagen über allem steht und irgendwie einfach moderner und schicker ist?
Ich glaube, da gibt es verschiedene Aspekte zu betrachten. Das eine ist der Punkt, die Basisinfrastruktur, Stichwort Netzneutralität. Aber auch bei den Programmanbietern wird sich einiges tun. Wir wissen, dass die Googles und weitere mächtige Investoren dieser Welt eben vor der Tür stehen und in die klassische Fernseh- und Hörfunkwelt eindringen. Wir wissen auch im Printbereich, dass einige doch sehr stark auf fernsehähnliche Angebote, sage ich etwas vorsichtig. Und wir werden dort unsere Position zu behaupten haben. Der Wettbewerb wird enger, er wird weiter werden. Ich sehe uns aber ganz gut aufgestellt, wenn wir mit der Sympathie, die uns unsere Zuschauerinnen und Hörer entgegenbringen, auch am heutigen Tag und mit dem vielfältigen Programmangebot, wo wirklich für jeden etwas dabei ist, dass wir da auch für die Zukunft gut aufgestellt sind. Wenn, das muss ich natürlich sagen, die Finanzierung einigermaßen stimmt. Wir sind nicht übermäßig reich, aber wir haben doch eine Menge Geld zur Verfügung, ein vernünftiges Programm zu machen. Und ich hoffe, die meisten stimmen mir zu, dass wir das auch tun.
Und nicht nur Programm muss gemacht werden, sondern damit auch das, was wir hier aus unseren Mündern als Schall abliefern, auch zu Ihnen die Membran zum Schwingen bringt, sind viele verschiedene technische Mittel nötig, einschließlich der Tatsache, dass natürlich zum Beispiel ZIP, das Vorabendprogramm im Fernsehen, ein neues Studio gebraucht hat. Jahrelang musste der RBB sparen, konnte nicht die notwendigen technischen Mittel modernisieren. Nun ist es, das mag für Sie jetzt ganz komisch sein, weil Sie haben zu Hause vielleicht so einen Festplattenrekorder. Es ist jetzt möglich, dass man nicht mehr per Band Filme einspielt, sondern per Datei. Das war unter Umständen der Tatsache geschuldet, dass wir nicht investieren konnten? Oder woran lag das, dass das jetzt erst gemacht wurde?
Es ist in der Tat so, dass wir im Jahr 2005, in den Jahren nach 2005, dass unsere Einnahmen sehr stark gesunken sind, weil eben viele Menschen hier in der Region sich von der Zahlungspflicht befreien lassen konnten, weil die Region eben strukturschwach ist. Das ist seit 2-3 Jahren besser geworden, auch mit Blick auf die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung. Und wir haben sehr ernste Sparprogramme hinter uns. Sie wissen auch programmliche Einschnitte. Ich erwähne das Beispiel Radio Multikulti, was uns allen sehr geschmerzt hat, aber es war letztlich ohne Alternative. Es geht uns jetzt besser und wir können bestimmte Dinge, die sich die großen reichen Sender früher leisten konnten, die können wir jetzt in Anführungszeichen erst machen. Aber das hat auch einen kleinen Vorteil. Wir müssen nicht alle Kinderkrankheiten mitmachen, die eben die Pilotkunden sozusagen gemacht haben.
Stichwort auch HDTV. Da vermisse ich manchmal so ein bisschen dann doch ein paar Hochglanzgeschichten. Wann wird der RBB kommen?
Der formale Termin ist der 1.1.2014. Aber wir werden starten, ich glaube, genau am 5. Dezember 2013. Und warum? Um natürlich das Weihnachtsgeschäft noch den Firmen auch mitgeben zu können, weil die Aufmerksamkeit eben vor Weihnachten besonders ausgeprägt ist.
Weil das ist ja immer das Huhn-und-Ei-Prinzip. Wer ist zuerst da? Sollen die Gerätehersteller vorpreschen oder sollen es denn die Rundfunkanstalten machen? Und wenn man hier so eine Art Win-Win-Situation erreicht, ist es okay, glaube ich. Vielen Dank, Hagen Brandstätter. Er ist Verwaltungsdirektor des Rundfunks Berlin-Brandenburg und auch der Mann, wenn Sie Fragen haben, zum Beispiel in den Kommunen. Wenn Sie mal durchgezählt haben und festgestellt haben, die alte Fernsehzählmethode oder Rundfunkgerätemethode war besser für uns und jetzt müssen wir unverhältnismäßig hoch zahlen, kann es vielleicht auch daran liegen, dass Sie falsch gerechnet haben oder dass Sie nun doch unter Umständen nach dem neuen Beitragsmodell anders klarkommen müssen und dass er der Ansprechpartner, um Hilfestellung zu geben in diesem ganzen Wirrwarr, muss ich schon sagen, das ist für Ökonomen auch ziemlich schwierig, alles zu durchschauen.
Ein Tipp, wenn Sie Fragen haben, konkret gerne, beantworte ich hier auch persönlich. Ansonsten Internet www.rundfunkbeitrag.de, da bin ich überzeugt, finden Sie auf 90% Ihrer Fragen auch die richtige Antwort.
Aber jetzt auf dem Weg von der Bühne runter auf die Masurenallee können Sie ihn ruhig noch mal ein bisschen ansprechen. Schönen Dank. Und bevor ich mich mit Steffen Grimberg noch ganz kurz unterhalte über das, was wirklich in dieser Woche medienpolitisch noch außerhalb des RBB interessant war, noch eine kleine Musik. Radio 1, der Sender, der nicht nur für Erwachsene sendet, sondern auch für Professoren, habe ich gerade festgestellt. Habe mich mal ganz kurz von der Bühne begeben und habe jetzt hier hochgeholt Professor Dr. Renat Martin Richards. Sie arbeiten an der Technischen Hochschule Wildau und haben mir gerade erzählt, die Studenten haben es ein bisschen, nicht so ganz mit der Beitragspflicht. Warum? Was haben Sie da erfahren?
Naja, ich befasse mich ja mit Drahtlostechniken, Mobilfunk dort, und da ist natürlich Rundfunk auch ein großes Thema und artikuliere das auch in unseren Veranstaltungen und stelle fest, dass bei den Studenten und Studentinnen der neue Rundfunkbeitrag auf extrem niedrige Akzeptanz stößt. Die sehen es nicht ein, die kennen natürlich, sind auch nicht so vertraut mit der Geschichte, wie es in Deutschland zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk kam, wie dann später das duale System eingeführt wurde, sind die nicht mit vertraut. Ich versuche das zu artikulieren, bei mir gibt es sogar ein Seminar Telekommunikation und Gesellschaft, wo wir genau solche Themen mit Studierenden angehen, die eigentlich einen technischen Studiengang haben.
Ich hätte eine ganz normale Antwort dafür, wenn es keinen Rundfunkbeitrag gäbe, müsste es irgendwas anderes geben, um Radio und Fernsehen zu finanzieren. Da gibt es verschiedene Modelle in der Welt, aber ich sehe dann auch immer, was da für Fernsehen und Radio rauskommt in der Welt und bin dann doch irgendwie auch bereit, die 17,98 zu bezahlen, obwohl ich ja selber Radio mache. Also ich bezahle mich hier praktisch selber, auch ein komisches Phänomen. Aber Steffen Grimberg, ist das in Köln zum Beispiel beim NRW Medienforum diskutiert worden, wie es denn weitergeht mit dem Rundfunkbeitrag? Wird er evaluiert? Wie geht man mit solchen Argumenten um überhaupt?
Die werden schon ernst genommen. Hagen Brandstätter sagte ja, das Ganze ist erstmal eine Vorgabe der Politik, die die Anstalten ja zu erfüllen haben. Klar ist nur, auch das kam in Köln zur Sprache. Im Moment weiß man noch nicht ganz genau, ob die Rechnung mit dem neuen Modell aufgeht. Es scheint zumindest so und es soll evaluiert werden, wenn dann sehr viel mehr Geld reinkommt, weil im Moment die nicht privaten Bereiche, also auf gut Deutsch Unternehmen, Behörden etc., wahrscheinlich etwas verstärkt zur Kasse gebeten werden im Vergleich zum alten System. Könnte es sein, dass ein bisschen mehr Geld reinkommt, dann könnte es sein, dass der einst sogar der Rundfunkbeitrag von heute 17,98 Euro im Monat sogar sinkt. Aber wie gesagt, das werden wir tatsächlich erst Ende 2014 wissen, wenn man mal die ganze große Gesamtrechnung aufgemacht hat. Die ist natürlich auch schon relativ kompliziert. Wir reden ja über jede Menge öffentlich-rechtlicher Sender. Das ist nicht nur die ARD, das ist das ZDF. Und wir reden insgesamt ja auch über eine ganze Stange Geld. Da kommen ja rund 8 Milliarden Euro im Jahr zusammen.
Ich kann mir auch vorstellen, dass der Frust manchmal bei Ihnen hier vor der Bühne und an den Lautsprechern dadurch entsteht, dass man denkt, da haben die doch gerade irgendwie DVB-H groß propagiert und davon hört man jetzt gar nichts mehr. Da sind Millionen von damals noch Gebührengeldern, Beitragsgeldern jetzt versenkt worden. Das Digitalradio kommt nicht aus dem Puschen. Da könnte man doch sparen. Ich habe gerade erfahren von Ihnen, dass Sie eigentlich, Herr Professor, mit diesem DVB-H zu tun hatten. Warum ist es denn gescheitert?
Oh, das ist eine lange Geschichte. Das hat einerseits sicher wirtschaftliche Gründe. Man war lange auf der Suche nach einem Geschäftsmodell dafür. Es haben sich ja die Mobilfunkunternehmen auch beworben für so eine Lizenz. Und am Ende gab es letztendlich sowas wie einen Nord-Süd-Konflikt in Deutschland, wo ja der Norden von Niedersachsen ausgehend so mehr die DVB-H-Schiene ging. Und in Süddeutschland hatte man ja die Weiterentwicklung DAB, DMB hochgehalten. Beides ist nicht Realität geworden. Man kann sagen, da ist der Zug abgefahren. Jetzt sind ja ganz neue Trends da. Man überlegt sich, ob man den Mobilfunk LTE zum Rundfunk auch macht und spricht darüber, sämtliche Frequenzen, die heute noch für den allgemeinen Rundfunk sind, irgendwann dem Mobilfunk zuzusprechen, wenn er es schafft, das zu einem Verteilmedium für Rundfunk zu machen. Das ist eine ganz heiße Diskussion, die gerade läuft und deren Ergebnis auch noch völlig offen ist. Da sind natürlich viele Leute auch sehr verunsichert, gerade im Rundfunkbereich, wenn man ihnen sagt, ja, wir werden jetzt diese Frequenzen, man redet jetzt bei 800 MHz, aber es geht ja, eigentlich steht alles zur Disposition, das in dem LTE zuschlägt, dem Mobilfunk zuschlägt. Und da sind natürlich andere starke Player im Feld. Die Mobilfunkunternehmen, die Kommunikationsunternehmen sind sehr, sehr finanzstarke Unternehmen, auch wenn sie an der einen oder anderen Stelle stöhnen. Das hat natürlich auch immer so einen praktischen Hintergrund. Da ist einiges im Fluss und ich glaube, in 10 Jahren, wenn wir uns hier wieder treffen, dann sieht alles ganz anders aus.
Dann allerdings für 20 Jahre RBB natürlich und hoffentlich vielleicht dann sogar RBB, wenn es nicht noch eine Fusion gibt aus ökonomischen Gründen mit dem Norddeutschen Rundfunk, Steffen Grimberg. Dann das ZAPP-Medienmagazin machen wir dann zusammen, ne?
Das können wir praktisch, machen wir ja jetzt schon. Wie du.
Aber lass mich doch mal ganz kurz fragen zu diesem DVB-H und zu der ganzen Geschichte LTE. War das ein Thema beim 25. Medienforum NRW? Sind sich die Politiker wenigstens, die Medienpolitiker darüber im Klaren, dass sie den eigentlichen technischen Bedingungen hinterherhecheln? Stichwort auch Medienregulierung.
Das ist Ihnen, glaube ich, schon klar. Es war am Rande auch Thema. Die Politik sagt nur andererseits auch, sie ist ja auch nicht allwissend. Das heißt, von der Politik zu verlangen, dass sie jetzt vorausprescht, irgendwelche Weichen stellt, das haben wir ja vielleicht bei diesen anderen wunderschönen, hier schon erwähnten Abkürzungen, DAB und so weiter, gesehen. Das waren ja zum Teil politische Wünsche, denen man dann nachgekommen ist und eben in Sackgassen gelandet ist. Es ist vielleicht gar nicht so klug, wenn die Politik jetzt schon Leitplanken aufstellen würde für eine Rundfunk-Zukunft, die dann unter Umständen technisch ganz anders wird.
Und damit, ja, ist das Medienmagazin aus Berlin zu Ende. So schnell geht eine Stunde fast vorbei. Aber Sie können das Ganze im Podcast nachhören, dann in der Nacht vom Sonntag zum Montag und morgen auch im Inforadio gibt es hier eine Zusammenfassung von dem, was Sie hier gehört haben. Liebe Beitragszahlerinnen und Beitragszahler. Und damit verabschiede ich mich einfach nur noch mit dem eigentlichen Stichwort, das Sie von dieser Sendung kennen. Denken Sie daran.
Radio 1.
Soweit der Extrakt aus dem Open-Air-Medienmagazin vom Fest 10 Jahre RBB. Es klang kurz in der Fragestellung zur Hochwasserberichterstattung an. Der RBB kann auf Erfahrungen des ORB zurückgreifen. Hören Sie im Podcast Bonustrack aus dem Medienmagazin vom 17. August 2002. Journalismus in den Fluten zu den Arbeitsbedingungen der Medien bei zerstörter Infrastruktur, den Erwartungen der Zuschauer, Hörer und Spagat zwischen Voyeurismus und notwendiger Ablichtung menschlicher Schicksale. hören Sie im Telefoninterview die damalige Reporterin Hardy Kühnrich in Mühlberg an der Elbe.
Deutschland kämpft mit der wohl schlimmsten Naturkatastrophe seit Jahrhunderten.
Jahrhundertflut.
Das Wasser der Elbe steigt und steigt.
Heute hat die Elbe in Dresden einen neuen Rekordstand erreicht.
In der Nacht mussten erneut Tausende ihre Häuser verlassen.
Also die Wucht der Ereignisse ist diesmal größer. Und was sich hier abspielt,
steigt und steigt,
ist nochmal einen wesentlichen Tick stärker als das, was vor 5 Jahren der Fall war.
Mühlberg wird zum Gradmesser werden, um die Schwere der Flutkatastrophe auch für Brandenburg auszumachen.
Der Katastrophenstab rechnet damit, dass die 5000 Einwohnerstadt völlig überflutet wird. Auch unser Reportagewagen musste seinen Standort verlassen.
Also es war heute zwischen 10 und 10.30 Uhr, genau kann ich mich an die Uhrzeit gar nicht mehr erinnern. Da kam das Kommando aus dem Krisenstab, jetzt wird geräumt.
Das Leid der Menschen und das Ausmaß der Verwüstung erinnern mitten im Frieden viele an Krieg.
Die Flut und die Medien mittendrin. Für die ARD bis heute Vormittag im Katastrophengebiet im brandenburgischen Mühlberg. Jetzt nach Herzberg geflüchtet ist die Journalistin Hardy Kühnrich, mit der ich jetzt telefonisch verbunden bin. Hallo.
Hallo.
Hardy Kühnrich, bevor wir über Ihre spezifischen und ungewohnten Arbeitsbedingungen sprechen, wo ist das Hochwasser nach der Evakuierung in Mühlberg jetzt?
Also man muss sagen, dass der Pegel hier in Mühlberg weiter steigt. Da hatte ja heute Morgen, als die Evakuierung angeordnet worden ist, also das Verlassen aller Leute, da hatte er ja noch nicht die 10-Meter-Marke erreicht. Also er geht jetzt Richtung 10-Meter-Marke und das bedeutet, dass immer noch allerhand passieren kann. Denn Sie wissen, 10 Meter, da hören die Deiche auf und dann schwappt es wirklich rüber. Das heute Morgen war kein falscher Alarm, das kann man nicht sagen, aber die Lage hat sich doch stabilisiert. Es sickert Wasser durch, wenn man so will, zwischen Deichkrone und den Sandsäcken, die dort befestigt worden sind. Gäbe es die Sandsäcke nicht, also die Arbeit der vielen Helfer hier, dann würde Mühlberg wahrscheinlich jetzt schon im Wasser stehen. So sickert das Wasser durch, es läuft ein bisschen in die Straßen, aber die Stadt ist noch nicht überflutet. Aber natürlich hat man hier weiter Angst, denn erstens kann das Wasser noch steigen und zweitens, und das ist das Allerschlimmste, was man hier befürchtet, der Damm kann natürlich weiterhin jederzeit brechen.
Wie sieht denn nun für Sie in einer Region, wo eigentlich die Infrastruktur mit Strom, Kommunikation und Versorgung instabil ist, Ihre journalistische Arbeit aus? Unter welchen Bedingungen können Sie recherchieren und dann letzten Endes ja auch berichten?
Also das Recherchieren, das ist ganz, ganz simpel. Sie gehen einfach los und sprechen die Leute an. Sie fragen jeden, den Sie kriegen können. Natürlich gehen Sie zum Krisenstab. Da gibt es auch so etwas wie Leute, die sich um die Presse kümmern, auch wenn das nicht immer so ganz klappt. Aber Sie müssen einfach, wenn Sie in einem Katastrophengebiet sind, gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit. Sie müssen sich selber umsehen. Wenn Sie sich nicht selber umsehen, fallen Sie sehr schnell auf die Nase. Da schleichen sich dann Fehler ein. Also in einem Krisengebiet kann man eigentlich nur vor Ort selber sehen, was los ist.
Ja, nun haben wir Sie heute gesehen mit dem mehr oder weniger Satelliten-Ü-Wagen plötzlich Flucht nehmen. Macht das irgendwie Probleme? Sie müssen ja Strom in Gang bringen. Da gibt es Wasser. Sind Sie gefährdet da bei solchen Geschichten?
Also der Adrenalinspiegel steigt in solchen Minuten natürlich ins Unendliche. Als heute Morgen das Kommando kam, dass jetzt alle die Stadt verlassen müssen, also ein bisschen habe ich mich auch gefühlt wie die Leute, die schon ein paar Tage vorher evakuiert wurden. Und wie die Einwohner hier von Mühlberg, denn natürlich, dann ist man ja plötzlich auch selbst Betroffene und nicht nur Berichterstatter. Und deshalb haben wir das sehr ernst genommen und haben auch dieser Forderung Genüge getan und haben uns dann mit der SNG wegbegeben. Die Bedingungen, ja, wir sind eigentlich völlig autark, das ist einfach auch so in Krisengebieten. Wir haben eine selbstständige Energieversorgung, sodass wir uns mit unserer SNG und auch mit dem Schnittmobil eigentlich hinstellen können.
Also SNG ist dieser Satellitenü-Wagen.
Ja, das ist der Satellitenü-Wagen. Und Sie reden ja mit mir jetzt mit dem Handy. Also wenn das Netz nicht zusammenbricht, dann eben kann man eben durch diese Selbstversorgung auch die Handys immer wieder aufladen. Also man arbeitet eigentlich autark.
Und jetzt mal zu dem, was eigentlich über die Bildschirme flimmert. Man sieht Sie zurzeit mehrmals täglich in der ARD mit Pullover und Weste vor den wachsenden Wassermassen stehen oder heute eben in Herzberg auf dem auf irgendeiner Straße, wahrscheinlich Marktplatz. Was man bei Ihnen bei sogenannten Schalten nicht sieht, sind im Hintergrund sandsackpackende Menschen als Kulisse, wie bei anderen TV-Kollegen oder kunstvoll ins Wasser gesetzte Plattformen wie gestern aus Passau. Man sieht auch bei Ihnen keine dramatischen Schwenks nach links oder rechts von vorrückenden Wasserpfützen.
für mich eher ein Indiz, dass Sie beim Spagat bestehend aus Voyeurismus und legitimer Berichterstattung auf Nummer sicher gehen. Ist mein Eindruck richtig?
Ja, ich will mal sagen, natürlich zuallererst spielt natürlich eine Rolle, wo man sich hinstellen kann in dem jeweiligen Gebiet. Also hier ist man schon ziemlich rigoros in Mühlberg mit uns umgegangen, was die Platzauswahl betrifft. Also da hat man nur eine beschränkte Auswahl von Möglichkeiten, wo man stehen kann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ein kleines bisschen, vielleicht haben Sie recht, ich gehöre da eher zur konservativen Ecke. Und manchmal ist es mir auch halt ein bisschen peinlich, wenn Kollegen, also ja, ich sag mal, wenn sie sich vor dekorativer Kulisse postieren, um dann zu zeigen, wie gefährlich die ganze Situation ist. Weil ich einfach glaube, da nehmen wir uns auch einfach zu wichtig. Es geht auch da nicht so sehr um uns, sondern es geht um die Information. Und man muss daran denken, okay, ich stehe vor der Kamera, aber es gibt Redakteure und ich mache das ja auch selber. Wir machen Filmbeiträge und in diesen Filmbeiträgen kann man die Geschichte erzählen. Aber ich muss wirklich nicht so tun als Korrespondent, ich würde in Gefahr sein, wenn ich gar nicht in Gefahr bin.
Wie wichtig sind nun die herkömmlichen Medien eigentlich im Katastrophengebiet selbst? Sie sind ja sozusagen vor Ort, können auch ihre Arbeit sofort kontrollieren. Angesichts der Tatsache aber, dass man Fernsehen und Radio nur mit Strom kann, gibt es da überhaupt auch Freiräume der Mühlberger zum Beispiel fernzusehen?
Also was die letzten Stunden anbetrifft, da glaube ich eher weniger. Aber in den Tagen davor, als wir noch direkten Kontakt zu den Mühlbergern hatten, da haben wir schon mitbekommen, dass wir doch sehr aufmerksam verfolgt werden, was die ARD betrifft, aber auch was und vor allem was den ORB betrifft. Der wird sehr geguckt und es ist sogar so, dass die Einsatzleitung hier aufgefordert hat, regionale Hörfunk- und Fernsehprogramme auch einzuschalten, sich darüber zu informieren und das ist angenommen worden. Ich will Ihnen vielleicht mal eine kleine Geschichte erzählen, die fand ich eigentlich ganz nett und ganz süß. Ich hatte Kopfschmerzen und irgendwie hatte das hier einer mitbekommen und da kam dann eben ein Sanitätswagen der Einsatzleitung an und brüllte über den Platz, wo ist Frau Kühnrich? Der müssen wir jetzt helfen. Wir haben sie hier die ganze Zeit gesehen, sie haben bestimmt Stress. Also das war für mich schon fast anrührend und wir haben uns dann noch eine ganze Weile darüber unterhalten. Es wird schon verfolgt, natürlich in verschiedene Richtungen. In den ersten Tagen kam es auch dazu, dass einige gesagt haben, wenn ihr nicht hier wärt, dann wären wir hier ein stiller, verschlafener Ort, ihr macht die Panik. Sowas haben wir auch gehört, auch wenn es die Ausnahme war.
Hardy Kühnrich für die ARD im Brandenburger Hochwassergebiet. Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass der ORB Hörfunk mit Antenne Brandenburg seine Frequenz 106,6 MHz in der Prignitz mit einem speziellen Hochwasserservice versieht. Im Halbstundentakt und bei Bedarf auch häufiger gibt es Informationen rund um die Flut. Das ORB-Studio in Perleberg wurde inzwischen personell verstärkt. Radio 1 sammelt unter dem Motto Musik für Ihre Wünsche für die Opfer der Flutkatastrophe. Sie spenden und als Dank erfüllen wir Ihren Musikwunsch. Faxen Sie uns Ihren Spendenbeleg plus Musikwunsch an die Potsdamer Nummer 0331 70 99 333 oder mailen Sie uns ganz einfach an musik@radio1.de. Ab übermorgen, Montag, 19. August, werden wir von Radio 1 von 6 bis 21 Uhr für jede nachgewiesene Spende die Wunschtitel spielen und die Spender nennen. Die Höhe der Spende spielt keine Rolle.
Radio 1 in der Prignitz auf 99,3.